Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Lachen ist gesund. Humor hilft, Stress und Probleme zu bewältigen. Komik und Komikwahrnehmungen sind wichtige Kommunikationsmerkmale und Mittel des Menschen. So weit, so gut und so bekannt. Wirklich? Denn sieht man sich diese drei Verhaltensweisen genauer an, zeigt sich, dass es sich um völlig unterschiedliche Phänomene handeln kann, die allerdings alle drei in der Psychologie, der Philosophie und den Kulturwissenschaften eine große Rolle spielen. Warum lachen wir? Was finden wir komisch? Und was genau ist eigentlich Humor? Damit beschäftigt sich zurzeit eine interdisziplinäre Vorlesungsreihe an der Gutenberg-Universität Mainz. Eva-Maria Götz war dem Lachen auf der Spur.
Also es war quasi der erste Tag, als ich in Goma ankam. Ich saß im Kreise meiner Gastfamilie in der improvisierten Bar in der Autowerkstatt im Kreise vieler Freunde. Und mit einem Mal kam es zu einem großen Rums.
Erzählt Dr. Silke Oldenburg, Ethnologin an der Universität Basel.
Und in diesem Moment passierten einfach sehr, sehr viele Dinge auf einmal für mich. Also Leute sprangen von ihren Stühlen auf, ein Glas Bier wurde auf den Tisch geschmettert. Es wurde mit aufgerissenen Augen geschaut, was passiert war. Und viele fingen einfach sehr hysterisch an zu lachen.
Es war kein Anschlag, kein Attentat und keine Explosion, was im Kongo nicht ungewöhnlich gewesen wäre. Es war ganz einfach die schwere Tür der Autowerkstatt, die durch einen Windstoß mit einem lauten Knall zugefallen war.
Das quasi Alarmbereitschaft und Lachen, Angst und danach auch so ein bisschen die Scham vor so einem normalen Geräusch zusammengezuckt zu haben, quasi widerspiegelt, was der Konfliktkontext im Alltag der Leute bedeutet. Also immer auf der Hut zu sein, immer alarmbereit zu sein und dass Humor eben eine Art ist, das hinwegzulachen.
Seit rund 11 Jahren untersucht Silke Oldenburg nun, welche Strategien die Menschen im Ostkongo entwickelt haben, um sich in einem von Terror, Krieg, Korruption und Naturkatastrophen dominierten Alltag zu behaupten.
Das sich wiedererkennen ist für uns komisch. Das Entdecken der Wahrheit hinter dem Verrückten, das ist für uns komisch.
Meint auch Stefan Denzer, Chef des Kleinkunsttheaters Mainzer Unterhaus und als langjähriger Abteilungsleiter der Erfinder vieler Comedy-Formate im ZDF.
Hinter Comedy befindet sich oftmals ein Stück Wahrheit, ein Stück Schmerz. Aber das darüber Lachen ist das Begreifen und das Erkennen von diesem Schmerz. Und das schafft die Befreiung.
Das Lachen ist ähnlich wie das Weinen ein Grenzphänomen, wo wir mit den üblichen Mitteln nicht mehr fertig werden mit der Situation. Also das Lachen ist sozusagen so eine Fortsetzung des Bemühens, mit unserer Lebenswelt zurechtzukommen, mit anderen Mitteln, und zwar genau in dem Moment, wo wir eigentlich kurz davor sind zu scheitern oder wo wir schon gescheitert sind und wo wir sagen müssen, also entweder ist das jetzt zum Weinen oder ist es zum Lachen.
Fast Uwe Wirth, Professor für neuere deutsche Literatur- und Kulturwissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen, die Definition des Lachens zusammen, die Anfang des 20. Jahrhunderts von dem Philosophen und Soziologen Helmut Plessner entwickelt wurde. Der wiederum bezog sich auf Theorien von Arthur Schopenhauer, für den das Komische das Ergebnis davon war, dass zwei parallele Wahrnehmungen nicht zueinander passen.
Und das nennt er Inkongruenz, also die Überraschung, die Seltsamkeit, dass etwas nicht in unser Schema der Interpretation passt.
Schmerz, Scham, Scheitern, es sind nicht unbedingt lustige Geschichten, die den Mainzer Referenten als erstes einfallen, wenn sie die theoretischen Grundlagen von Spaß analysieren. Auch Willibald Ruch, Professor für Persönlichkeitspsychologie und Diagnostik am Psychologischen Institut der Universität Zürich, ist sehr skeptisch, wenn es darum geht, Spaß, Satire, Komik und Witz unter einem Begriff zusammenzufassen und das Ganze dann Humor zu nennen.
Jemanden einen rührenden, gutmütigen Witz zu erzählen, ist halt was anderes, als jemand mit sehr pointierten, spitzen Worten vom Sockel zu holen. Und wenn man diese Dinge nicht unterscheidet, dann gibt es natürlich keine kumulative Forschung. Das heißt, wir können Forschungsergebnisse eigentlich nicht aufeinander aufbauen, weil wenn ich zum Beispiel sagen würde, Humor ist gesund, da muss man sagen, ja, das betrifft halt bestimmte Arten von Komik, aber sicherlich nicht Spott oder Satire.
Schon die Ursprünge des Wortes liegen nicht im Komischen. Humor bedeutet ganz einfach Feuchtigkeit und war in der Antike ein Fachbegriff für eine den Charakter bestimmende Körperflüssigkeit.
Es gab ja diese Körperflüssigkeiten, von denen man gedacht hat, deren Mischung macht den Menschen aus, also Blut, Schleim, Galle. Und da dachte man halt, die Mischung macht aus, wie wir aussehen, welche Krankheiten wir bekommen werden. Das war einfach eine sehr frühe medizinische Theorie. Da wäre halt Humor wirklich ganz weit entfernt von dem, was wir heute meinen.
Der entscheidende Wandel des Begriffs kam erst im England des 17. Jahrhunderts.
Ein Humorist war damals jemand, den man auslacht, weil einer der Körpersäfte halt so dominant ist und die Leute dann eben geistige oder körperliche Abweichungen gezeigt haben. Ein Man of Humor wäre jemand, der den gut parodieren kann, also so, dass andere drüber lachen können. Und da war Humor mehr oder weniger bald eine Begabung.
Seit der Zeit des Humanismus wurden dem Humor dann immer mehr tugendhafte Eigenschaften zugeschrieben.
Also zum Beispiel darf ich nicht Untergebene auslachen, aber wohl die Obrigkeit. Politiker, die Kirche.
Sigmund Freud war es schließlich, der Humor als den Mechanismus sah, der uns hilft, das Leben zu bewältigen. Bei Freud dient Humor der Abwehr von Konflikten, das Lachen der Entladung von psychologischen Spannungen und komisch sind Situationen, in denen die Verhältnismäßigkeit nicht stimmt. Aber was ist, wenn man diese Begabung zum Humor nicht hat? Kann man das erlernen?
Wir gehen nicht davon aus, dass man Humor lernen muss. Weil den kann man schon, jedes Kind spielt. Humor und Witze sind ja auch ein Spiel mit Ideen und jedes Kind innerhalb seiner Entwicklung wird Humor zeigen. Dann ist halt so, wenn man in die Schule kommt, wenn man in die Arbeit geht, wenn vielleicht einzelne Schicksalsschläge kommen, da wird man graduell ernster.
In den Trainings, die Willibald Ruch an seinem Institut anbietet, geht es also darum, das Kind in sich wiederzuentdecken.
Dann geht es zu Komik, auch unfreiwillige Komik im Alltag entdecken. Ein paar Tricks mit Übertreibung, Untertreibung, wie kann ich komische Effekte erzielen. Zu den eher schwierigeren Dingen, also über die Dinge zu lachen, die einem sonst eher peinlich sind, also Missgeschicke, die passiert sind oder auch irgendwas am Körper, was einem nicht so behagt und so die Scham überwinden und auch über diese Dinge langsam lachen zu lernen.
Der letzte Schritt ist dann,
Humor einzusetzen in schwierigen Situationen, also wenn Stress aufkommt. Versuchen, eine heitere Sicht auf die Dinge zu bewahren.
Auch im Kongo dient Lachen als Ventil, als Möglichkeit, sein Leben zu ordnen, Ungewissheit in den Alltag zu integrieren und trotzdem eine Perspektive zu entwickeln, meint die Basler Ethnologin Silke Oldenburg. Denn viele Dinge, wie zum Beispiel die überall vorhandenen Massengräber für die zahlreichen Opfer von Massakern, sind so schrecklich, dass sie nur noch zu ertragen sind, wenn man darüber lacht. Auch über Massengräber gibt es Witze.
Es kam eine Entwicklungsagentur in ein Pygmäendorf.
Schon der Begriff Pygmäen ist ein sehr negativer Ausdruck aus der Kolonialzeit. Eigentlich heißt das überwiegend kleinwüchsige Volk nach seiner Eigenbenennung Batua.
Es kam eine Entwicklungsagentur in ein Pygmäendorf und wollte deren Sanitärsystem verbessern. Es wurden Latrinen ausgehoben in der Nähe des Waldes. Und nachdem die Entwicklungshelfer die Arbeit beendet hatten, kommen also die Pygmäen wieder zurück und schauen, was passiert ist. Und dann fangen sie an zu schreien und laufen weg. Und ich erinnere mich noch sehr genau, wie mein Freund, der mir diesen Witz das erste Mal erzählte, dann anfing schon zu kichern und zu beben. Und er fragte, weißt du warum, weißt du warum? Und dann brach es aus ihm heraus, ja, die Pygmäen dachten, dass die Latrinen eben Massengräber seien.
Galgenhumor ist wohl die treffende Bezeichnung für diese Art Witz, der vieles auf die Schippe nimmt. Die angenommene Rückständigkeit der Pygmäen bzw. Batua, die Ineffektivität von Entwicklungsagenturen, deren Projekte an der Lebenswirklichkeit vorbeigehen, und den anhaltenden Schrecken der Vergangenheit. Denn für alle ist klar, es gibt Massengräber und es gibt überall Tote.
Und diese Art von Witzen, die wird halt vor allen Dingen von Leuten verwendet, die halt denselben Wissensvorrat teilen. Also der Massengrabwitz zieht halt nur für diejenigen, die genau wissen, worum es geht. Es eröffnet einen Horizont, über das Unaussprechliche zu reden und ja, schafft damit einen gleichen Interpretationsrahmen, könnte man sagen.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe der Heute-Show.
Vor einigen Jahren konnte man sich als Kabarettist in Deutschland immer noch sehr sicher sein, wenn man einfach gegen die Konventionen, gegen das bürgerliche Lager schießt, dann ist das ausreichend und gut und das hat man oft getan. Und im Grunde ist es auch noch richtig, Kabarett ist immer die Klage der kleinen Leute gegen die großen Leute.
Sagt der Erfinder der Heute-Show, der Kabarettist und Theaterleiter Stefan Denzer.
Die Schwierigkeit ist nur, dass sich die Welt so verändert hat und die Fragen so komplex geworden sind, dass sie als Satiriker nicht mehr nur noch mit einer politischen Ideologie antworten können. Ein Grundmerkmal der Satire ist ja die Überzeichnung, die Übertreibung. Und wenn man sieht, was in Amerika politisch gerade passiert, dass eben ein Präsident in Amt ist, der die Übertreibung und die Unterzeichnung schon in sich und seiner Persönlichkeit trägt, dann können Satiriker das nicht einfach nochmal überhöhen, sondern sie machen es, indem sie einfach erst einmal die Realität abbilden und die stehen lassen.
Egal, ob im Kongo, in den USA oder bei uns. Böser Witz, Satire und damit das Lachen über die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse wird vielleicht nicht die Welt verändern, kann aber eine integrative Kraft haben, meint denn auch der Kulturwissenschaftler Uwe Wirth. Die Voraussetzung, so wie sie der russische Kunsttheoretiker Mikhail Bachtin beschrieben hat, ist allerdings, dass man nicht übereinander, sondern miteinander lacht.
Es gibt so eine Art karnevaleskes gemeinsames Lachen, das als Lachen integrierend wirkt. Und seine Idee ist, dass sich das aus dem Mittelalter, aus der mittelalterlichen Karnevalstradition ableitet, wo das gesamte Gesellschaftssystem für die Karnevalszeit auf den Kopf gestellt wird und wo sozusagen die gesamte Hierarchie nivelliert wird und Menschen gemeinsam lachen.
Und das funktioniert auch, wenn Fremdes aufeinander stößt und die Gefahr wächst, dass man über den anderen lacht, weil der Fehler macht, weil er anders ist, weil er Ängste heraufbeschwört. Ein Perspektivwechsel und der Bann kann brechen. Wie bei dem türkisch-pfälzischen Komiker Bülent Ceylan.
Ja, ich sehe schon ein paar ängstliche Gesichter. Ne, ist klar, Bülent Ceylan, Türke, denkt wahrscheinlich der eine oder andere. Moslem, kommt der jetzt mit dem Bunsenbrenner? Oder kommt der als Gammelfleisch? Weiß man nicht. Ne? Nee, keine Angst, ich bin ganz frisch, ganz normal, integriert, total, ganz locker bleiben. Ne, ich sag's gleich, ich kann ja nicht so gut türkisch. Ne? Nee, mein Vater ist zwar Türke, Moslem, aber meine Mutter ist deutsch-katholisch. Das war so bei uns. Ne? Mein Vater singt sogar Weihnachtslieder. Ne? Doch. Gut, statt alle Jahre wieder singt halt dann alle Jahre wieder.
Worüber lachen wir hier eigentlich? Lachen wir jetzt über jemanden, der sich nicht richtig anpassen kann? Oder lachen wir womöglich über das Prinzip oder den Begriff der Integration als solchen? Also verlachen wir ein Prinzip? Dann kämen wir wieder an einen ganz ähnlichen Punkt wie beim Karneval, wo wir im Grunde über die Gesellschaftsordnung lachen.
Frühe Kino setzt das Versprechen, ihr werdet lachen bei uns, sehr dezidiert ein.
Christina Köhler, Juniorprofessorin für Filmwissenschaften an der Gutenberg-Universität Mainz, forscht über das Kino der Jahre 1890 bis 1910. Witz, oft brutal, derb und zotenhaft, gehörte bereits damals zum Kernrepertoire. Zum anderen aber wurde das Lachen selbst thematisiert. Zum Beispiel in dem amerikanischen Film Lachgas aus dem Jahr 1907, der von einer Frau of Color erzählt, die zum Zahnarzt geht und dort mit Lachgas behandelt wird. Aus dem Lachen kommt sie nicht mehr heraus.
Überall, wo sie hinläuft, sei es auf das Polizeiamt, sei es in den Gospel-Gottesdienst, überall fangen die Leute an zu lachen und das stiftet natürlich extrem Chaos.
Dass das frühe Kino sich so stark über das Lachen definiert, als Burleske, als Lustspiel, als Vergnügungskultur daherkommt, hat nach Meinung von Christina Köhler auch damit zu tun,
dass es ein neues Medium ist und das Lachen vielleicht erstmal so eine Möglichkeit ist, auch auf das Neue, auf das Staunen zu reagieren und vielleicht auch etwas, was unheimlich daran ist, erstmal wegzulachen.
Das Unheimliche, das Beängstigende, das Ärgerliche Weglachen, das scheint doch ein Hauptantrieb zu sein, wenn wir uns via Witz, Satire oder Comedy der Komik zuwenden. Dass es zumindest die Hoffnung gab und gibt, dass Lachen und Humor eine positive, vielleicht sogar völkerverbindende Kraft haben, zeigte sich auch bei den ersten Filmen von Charlie Chaplin, die auf allen Kontinenten, da wo es Kinos gab, auch ohne Worte verstanden wurden.
Also die Idee war, wenn alle Menschen über die gleichen Gags von Charlie Chaplin lachen, wie können wir dann eigentlich Kriege gegeneinander führen?
Diese Hoffnung ist bis heute geblieben. Im Film, im Fernsehen, im Theater, in der Literatur. Stefan Denzer.
Letzten Endes ist es ja so, dass hinter all dieser Theorie und dem Nachdenken über Comedy schon der Wunsch steckt, die Welt etwas rosiger aussehen zu lassen. Über das, was uns täglich betrübt und über das, was uns täglich Schmerzen bereitet, befreiend zu lachen.